Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter, Zukunftsweiser. Sie wissen, wir beschäftigen uns in dem Semester mit Köpfen, die ihrer Zeit voraus waren und Visionären in Wissenschaft, Technik, Politik, Kunst, Kultur. Haben, glaube ich, schon ein ordentliches Spektrum aufgezeigt bekommen über die letzten Wochen und so machen wir munter weiter. Heute werden Sie etwas über Karl Philipp Moritz hören und ich bin sehr gespannt, ob jemand von Ihnen mit dem Namen tatsächlich noch was anfangen kann. Aber wer wird Ihnen darüber erzählen? Wir haben einmal mehr zu Gast Harald Kirchner. Harald Kirchner ist Ihnen womöglich bekannt aus dem Medium, das junge Leute nicht mehr erreicht, aber die meisten von uns vielleicht doch noch, das Fernsehen. Harald Kirchner arbeitet in dem dritten Programm, das Sie hier im Ländle empfangen können. Und jetzt kommt wieder das alte Spiel. Ich bin nämlich meiner Zeit immer in seinem Fall etwas hinterher. Immer dann, wenn ich sage, er arbeitet bei der Landesschau, heißt es Baden-Württemberg aktuell oder etwas in der Art. Jetzt heißt es aber, glaube ich, Landesschau aktuell, richtig? Ah, danke, ich bin meiner Zeit endlich nicht mehr hinterher, ich habe sie eingeholt. Und ja, das ist schon der Gewinn des Abends für mich. Also, daher kennen Sie Harald Kirchner. Sie haben womöglich ihn des Öfteren nicht nur im dritten Programm, sondern auch im ersten gesehen, als es um das große Thema, wie hieß es seinerzeit noch, Stuttgart 21 ging, schon ein bisschen hinten runtergefallen, glaube ich, oder? Nein? Da haben Sie ihn womöglich dann auch mal in der ARD gesehen, in irgendwelchen Brennpunkten mit Herrn Geißler debattieren und sonst wem. Wie auch immer, aus dem Medium ist er Ihnen bekannt. Und wenn Sie nicht die aktuelle politische Berichterstattung verfolgen, dann haben Sie womöglich den einen oder anderen Dokumentarfilm, den er gedreht hat, gesehen, der dann nicht nur im hiesigen Dritten erscheint, sondern auf Arte beispielsweise zu sehen war und ich glaube auf Dreisat auch und wo auch immer sich sowas, könnte ich spöttisch sagen, versendet. Aber nein, es versendet sich nicht, es sollte gesehen werden. Es sind interessante, gute Filme. Woher kommt so ein Mensch, wenn er so etwas macht? Meistens aus einem Hochschulstudium. Harald Kirchner hat Philosophie studiert und Germanistik an der Universität Stuttgart und das mit einem Magister Artium abgeschlossen und dann volontiert, wie so der typische Werdegang des Journalisten ist. Aber das ist alles schon ein Weilchen her. Da hat sich seither was getan und jetzt hören wir uns mal an, was so jemand uns zu erzählen weiß über diesen Autor, von dem ich gespannt bin, ob Sie ihn kennen, Karl Philipp Moritz. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Harald Kirchner und ich lasse mal wieder diese Zettelchen rumgehen.
Ja, guten Abend, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Karl Philipp Moritz, ja, manchmal sagt man ja, ein einzelner Mensch sei ein ganzer Kosmos, ein Kosmos aus Vorstellungen, aus seiner eigenen Geschichte. Das ist in der Regel ein bisschen hochgegriffen, aber wenn es jemanden gibt, auf den diese Charakterisierung zutreffen könnte, dann ist es sicherlich Karl Philipp Moritz. Den meisten von Ihnen dürfte er wahrscheinlich nicht so bekannt sein. Moritz hat zu seinen Lebzeiten kurze Zeit fast Kultstatus gehabt, ist aber als Schriftsteller und Wissenschaftler, als den ich ihn jetzt einfach mal bezeichnen möchte, fast in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie ich meinte, sonst stünde ich nicht hier. Um den Kosmos Moritz zu umreißen, zitiere ich einen Zeitgenossen, der einen seltsamen Mann kennengelernt hat, der noch ganz am Anfang seiner Karriere stand. Und der schrieb, dieser Mensch ist in 10 Jahren Hutmacherbursche in Braunschweig, Schüler in Hannover, Student in Erfurt, Magister in Wittenberg, Lehrer am Philanthropien in Dessau, am Waisenhause in Potsdam, Konrektor und Prediger in Berlin gewesen. Heute Abend sagt jemand, er wäre auch Komödiant gewesen. Man müsste noch hinzufügen, Schriftsteller, Universitätsprofessor, Hofrat und einer der Begründer einer modernen wissenschaftlichen Psychologie über 100 Jahre vor Freud. Nebenbei hat er eine der wichtigsten ästhetischen Theorien der deutschen Klassik geschrieben, Grammatiken, Lehrbücher zur Pädagogik, eine bis ins 20. Jahrhundert benutzte antike Götterlehre, Reisebeschreibungen aus England und Italien, die im Übrigen ein bisschen netter zu lesen sind als die seines Freundes Goethe, und vieles mehr. Und dieser Mann ist gerade mal 36 Jahre alt geworden. Das ist alles umso erstaunlicher, weil Moritz wirklich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen in seinem Leben hatte. Seine Familie war sehr arm, der Vater war Militärmusiker, Geld fehlte es Moritz bis auf seine letzten Lebensjahre fast immer. Aber das ist das größte Handicap, was später zum Schlüssel für seine Karriere wurde. Das war seine Erziehung in einer pietistischen Sekte. Vor allem der Vater von Karl Philipp Moritz war Anhänger einer Sekte, die man die Quietisten nennt. Diese Gruppe stand den Pietisten nahe, auch wenn der Quietismus katholische Wurzeln hat. Moritz beschreibt seine quietistische Erziehung als eine reine Qual, aber auch als eine, die ihm letztendlich das Instrumentarium für seine Analysen an die Hand gibt. Wichtig dabei ist, Karl Philipp Moritz beschreibt seine Erfahrungen in Form eines Romans. Der Titel Anton Reiser und noch wichtiger fast der Untertitel, ein psychologischer Roman. Das dürfte der erste Roman sein, der diesen Untertitel trägt. Der erste Teil des Anton Reiser erscheint 1785. Ich gehe noch später genauer darauf ein, warum Moritz seine Autobiografie als Roman, also als eine Fiktion, veröffentlicht. Der Roman Anton Reiser markiert mit seiner Analyse einer schwierigen Kindheit, pointiert formuliert tatsächlich den Anfang der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche. Um das zu erklären, räume ich jetzt den religiösen Vorstellungen des Quietismus einen relativ breiten Raum ein, weil sie der Schlüssel zu Moritz' Methode ist. Keine Angst, bisweilen ist es eher komisch und der Anton Reiser liest sich bisweilen wie eine ganz furchtbar tragische Satire. Aber es hat es in sich. Ich will es am in Deutschland auch heute noch verbreiteten Pietismus beschreiben, wobei ich betonen will, dass ich hier nicht über die aktuellen Formen des Pietismus spreche, sondern von den Erscheinungsformen im 18. Jahrhundert. Der Pietismus ist entstanden, seine Bewegung aus der lutherischen Kirche heraus. Den Pietisten lag vor allem die unmittelbare Gotteserfahrung am Herzen. Sie wollten die Präsenz Gottes direkt erleben. Ihnen war die Amtskirche zu statisch geworden. Die Religion, so kritisierten sie, war mehr und mehr zu einer Angelegenheit der Vernunft geworden. Das Gefühl wurde dabei immer weniger angesprochen. Die Pietisten wollten durch Beten und ständiges in sich hineinhorchen, das Wirken Gottes direkt erfahren. Ganz entscheidend war der Umgang mit der Sünde. Während bei der katholischen Kirche ein gläubiger Mensch seine Sündenlast bei einem Priester während der Beichte ablegen kann und er bekommt seine Absolution, funktioniert es im evangelischen Glauben anders. Da ist der Mensch mit seiner Sünde allein, er braucht keinen Priester zur Vermittlung, sondern vermittelt sich direkt an Gott und erfährt dort die Gnade durch Gott selbst. Was zwar ganz hübsch ist, dass man keinen Priester braucht, das Problem ist, der Sünder ist mit seiner Sünde allein und hört dann immer in sich hinein, das tut der Pietist, während der Katholik die einfachere Variante hat, kann zum Priester gehen, der kann sagen, ist schon gut, kannst weitermachen. Das ist bisweilen etwas tückisch für den Pietisten, denn je frommer der Gläubige wird, desto mehr Verfehlungen entdeckt er bei sich selbst. Besonders schlimm sind geistige Verfehlungen, Wollust, Ausschweifung, Zweifel an Gott. Der Gläubige horcht immer tiefer hinein und entdeckt womöglich Satan in sich wirken. Das einzige Gegenmittel, Buße. Die besteht in Beten und noch tieferem in sich hineinhorchen. Dabei findet der alarmierte Gläubige womöglich noch mehr sündhaftes Gedankengut. Diese Spirale nannte man damals Bußkampf. Der Quietismus ist eine aus Frankreich stammende Sonderform. Ich sage einmal eine gerade verschärfte Variante des Pietismus. Moritz beschreibt sie so im Anton Reiser. Die Lehren, welche in diesen Schriften enthalten sind, betreffen größtenteils jenes völlige Ausgehen aus sich selbst und Eingehen in ein seliges Nichts, jene gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe und eine völlig uninteressierte Liebe zu Gott, worin sie auch kein Fünkchen Selbstliebe mehr mischen darf, wenn sie rein sein soll, woraus denn am Ende eine vollkommene selige Ruhe entsteht, die das höchste Ziel aller dieser Bestrebungen ist. Also die selige Ruhe, der Quietismus, das ist das, worum es denn geht. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Schriften der Madame Guyon, einer französischen Mystikerin. Deren Schriften werden vor allem von Vater Moritz unablässig gelesen. Da mache ich übrigens einen kleinen Einschub zum Thema Wikipedia, das ist mir aufgefallen. Da gibt es auch einen großen Artikel über die Madame Guyon. Das Kuriose ist, und das beschreibt ein bisschen die Krux dieser Online-Enzyklopädie, da steht sehr viel drin, mehr als im normalen Konversationslexikon. Und da wird sogar der Karl Philipp Moritz erwähnt. Und ich zitiere, in Karl Philipp Moritz' Bildungsroman Anton Reiser wird die Wirkung der Schriften von Madame Guyon auf den jungen Anton und seinen Vater eindringlich geschildert. Das ist natürlich ein bisschen kurios, weil Moritz beschildert es als absoluten Horror, der ihn als quasi psychischen Krüppel zurückgelassen hat. Und das unterschlägt dieser Autor. Das heißt, dieser Artikel hat eine Tendenz, die man allerdings nicht sehen kann, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat. Und das ist so ein bisschen die Krux an Wikipedia. Das nur so als kleiner Einschub, wenn man da mal nachguckt, kann tückisch sein. Also zurück zu Karl Philipp Moritz. Wie in jeder richtigen Sekte gibt es auch eine Art Guru. Ein Herr von Fleischbein ist es in diesem Falle, den die Familie Moritz hin und wieder besucht, um sich religiös zu erbauen. Moritz beschreibt genau, wie dort der Glaube gelebt wurde. Zitiere, das Haus nun machte für sich eine kleine Republik aus, worin gewiss eine ganz andere Verfassung als rundumher im ganzen Lande herrschte. Das ganze Hauswesen, bis auf den geringsten Dienstboten, bestand aus lauter solchen Personen, deren Bestreben nur dahin ging oder zu gehen schien, in ihr Nichts, wie es die Madame Guyon nennt, wieder einzugehen, alle Leidenschaften zu ertöten und alle Eigenheit auszurotten. Alle diese Personen mussten sich täglich einmal in einem großen Zimmer des Hauses zu einer Art von Gottesdienst versammeln, den der Herr von Fleischbein selbst eingerichtet hatte und welche darin bestand, dass sich alle um einen Tisch setzten und mit zugeschlossenen Augen den Kopf auf den Tisch gelegt eine halbe Stunde warteten, ob sie etwa die Stimme Gottes oder das innere Wort in sich vernehmen würden. Wer dann etwas vernahm, der machte es den übrigen bekannt. Schreibt Moritz nicht ohne eine gewisse Ironie. Die beständige Selbstbeobachtung ist ja kein psychologischer Selbsterkenntnis. Es ist das Instrumentarium, mittels dessen sich Moritz selbst analysiert. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass er sich aus dieser religiösen Spirale löst und seinen eigenen religiösen Gefühlen gegenüber skeptisch wird. Und das passiert schon während seiner Kindheit. Die Zweifel kommen früh. Er schreibt, sonst sah er nicht viel von Frömmigkeit, ob er gleich immer da viel davon reden hörte. Zwar ist er anfangs völlig in der Welt der religiösen Gefühle gefangen, sie geben ihm auch Geborgenheit, doch die Religion wird zunehmend zum repressiven Instrument. Anton wird seinem Hutmacher, der ebenfalls ein Quietist ist, in die Lehre geschickt. Beim Hutmacher Lobenstein wird er unter schlimmsten Umständen ausgebeutet. Zitiere, dieser, gemeint ist der Hutmacher, fing jetzt an, ihn immer härter zu drücken. Oft musste er in der bittersten Kälte den ganzen Tag über in einer ungeheizten Stube Wolle kratzen. Dies war ein glücklich ausgesonnenes Mittel des Herrn Lobenstein, um Antons Arbeitsamkeit zu vermehren. Denn wenn er nicht vor Kälte umkommen wollte, so musste er sich rühren, so viel nur in seinen Kräften stand, dass ihm abends oft beide Arme wie gelähmt und doch die Hände und Füße erfroren waren. Als Anton gegen diese Umstände aufbegehrt und durchaus in seinem christlichen Sinne mit dem Arbeitgeber diskutiert, verschärft sich die Situation weiter. Anton Reiser unternimmt sogar einen Selbstmordversuch, weil er die Situation für ihn schier unerträglich ist. Für Anton ist das religiöse System, in dem er lebt, gleichzeitig innerer Halt und Bedrohung. Er betet fleißig und ist in beständiger Angst, seinen Seelenheil zu verlieren. Der Hutmacher dagegen glaubt, Anton falle vom Glauben ab. Er tauscht sich mit dem deutschen Oberhaupt der Sekte, dem bereits erwähnten Herrn von Fleischbein, aus und kommt zu einem für Anton zunächst fürchterlichen Ergebnis. Ich zitiere wieder, Herr von Fleischbein versicherte, allen Kennzeichen nach habe der Satan seinen Tempel in Antons Herzen schon weit aufgebaut, dass er schwerlich wieder zerstört werden könne. Das war wirklich ein Donnerschlag für Anton, aber er prüfte sich und verglich seinen jetzigen Zustand mit dem vorhergehenden Und es war ihm unmöglich, irgendeinen Unterschied dazwischen zu entdecken. Er hatte noch ebenso oft eingebildete göttliche Rührungen und Empfindungen wie sonst. Er konnte sich nicht überzeugen, dass er ganz aus der Gnade gefallen und von Gott verworfen sein sollte. Er fing an, der Wahrheit des Orakelspruchs von dem Herrn von Fleischbein anzuzweifeln. Wohlgemerkt, die Rede ist von einem 12-jährigen Jungen, mit dem die Sektierer da abrechnen. Wenn wir die Textpassage genau anschauen, sehen wir einen wunderbaren Kunstgriff des Autors Moritz. Er beschreibt in ironischer Weise ein umgekehrtes, gleichsam negatives Erweckungserlebnis. Es ist eine Parodie der pietistischen Erbauungsliteratur, der üblicherweise am Ende eines Läuterungsprozesses, einer Selbstprüfung, der Gläubige die Gnade Gottes empfinden kann. Moritz kommt für seine Hauptfigur zu einem anderen Ergebnis, und das ist so die berühmteste Stelle, die immer wieder zitiert wird. So war Anton nun in seinem 13. Jahre durch die besondere Führung, die ihm die göttliche Gnade durch die auserwählten Werkzeuge hatte angedeihen lassen, ein völliger Hypochondrist geworden, von dem man im eigentlichen Verstande sagen konnte, dass er in jedem Augenblick lebend starb. Der um den Genuss seiner Jugend schändlich betrogen wurde, dem die zuvorkommende Gnade den Kopf verrückte, aber der Frühling kam wieder heran und die Natur, die alles heilet, fing an, auch hier allmählich wieder gut zu machen, was die Gnade verdorben hatte. Das ist natürlich ein vernichtendes Urteil und eines, das die pietistischen Glaubenssätze auf den Kopf stellt. Denn nach pietistischer Lehre, die übrigens heute auch im aktuellen Glaubensgrundsätzen der evangelischen Kirche übereinstimmt, also nach dieser Lehre kann allein die Gnade heilen, die Natur dagegen mit ihren Trieben, vor allem der Sexualtrieb, birgt das Unheil. Ich will ein bisschen auf den Roman näher eingehen. Der Roman ist eine minutiöse Schilderung einer Kindheit und Jugend in ärmsten Verhältnissen. Moritz beginnt seine Schilderung bereits vor der Geburt der Hauptfigur. Es ist ihm wichtig, in welche Verhältnisse Anton Reiser geboren wird. Jedes Detail ist wichtig. In der Vorrede heißt es: Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr wichtig werden kann, was anfänglich klein und unbedeutend schien, der wird sich an die anscheinende Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier erzählt werden, nicht stoßen. Auch wird man in einem Buche, welches vorzüglich die innere Geschichte eines Menschen schildern soll, keine große Mannigfaltigkeit der Charaktere erwarten, denn es soll die vorstellende Kraft nicht verteilen, sondern sie zusammendrängen und den Blick auf die Seele selber schärfen. Das ist literarisch ein ganz neuer und spannender Ansatz. Im Anton Reiser wird die persönliche Entwicklung eines Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt zwar inzwischen in der deutschen Literatur eine ganze Strömung der Literatur, die auf das innere Erleben des Menschen setzt und in den Mittelpunkt stellt. Und man denke da nur an Goethes Werther, der ist ja in ähnlicher Zeit entstanden. Das Besondere im Anton Reiser ist, dass Moritz bei der Analyse des Charakters seiner Hauptfigur methodisch vorgeht. Er will ganz genau wissen, warum reagiert ein Mensch so und nicht anders? Warum flüchtet Anton in eine Fantasiewelt? Warum entwickelt er das, was man heute einen Minderwertigkeitskomplex nennt? Die Geschichte, die der Autor erzählt, ist eine Art Datensammlung und fortschreitende Analyse. Ein Beispiel: Moritz beschreibt, wie wichtig menschliche Zuwendung für ein Kind ist. Schreibt, die ersten Töne, die sein Ohr vernahm, und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. In seiner frühesten Jugend hatte er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln. Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so hatte er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Die ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatz schwarzer Gedanken gemacht, die durch keine Philosophie verdrängen konnte. Das ist eine absolut moderne Analyse, sogar das Wort verdrängen taucht bei Moritz und damit eben lange vor Freud auf. Ein anderes Beispiel ist, wie er durch Predigten, die er anhört, in religiöse Ekstasen versetzen lässt, wie er schwärmt und wie in diesen religiösen Gefühlen trotz aller Selbstzerknirschung und ein nicht geringer Anteil von Eitelkeit steckt. Er beschreibt die Vorfreude auf die Konfirmation und die Möglichkeit, am Abendmahl teilnehmen zu können. Ich zitiere wieder: Er versprach sich überirdische himmlische Tröstung beim Genuss des Abendmahls, das er schon im Voraus Freudentränen darüber vergoss. Alle 14 Tage wenigstens nahm er sich dann vor, zum Abendmahl zu gehen, wenn er soweit wäre. Und dann schlicht sich ganz geheim in diesen Wunsch die Hoffnung mit ein, dass durch dieses öftere zum Abendmahl gehen der Pastor Paulmann ihn wirklich am Ende bemerken würde. Und dieser Gedanke war es wohl vorzüglich, welcher bei ihm die unaussprechliche Süßigkeit in diese Vorstellungen brachte. So lag auch hier die Eitelkeit im Hinterhalt verborgen, wo sie mancher vielleicht am wenigsten vermutet hätte. Also hier zeigt sich ganz deutlich der quietistisch geschulte Selbstbeobachter, aber es ist der aufgeklärte Wissenschaftler, der daraus den modernen Schluss zieht. Diese Art der Beobachtung war radikal modern. Ihnen mag das vielleicht unspektakulär vorkommen. Moritz beschreibt psychische Mechanismen, die heute zum Alltagswissen gehören. Der Begriff Verdrängung ist heute in der Alltagssprache verankert und nicht nur eben in der psychologischen Wissenschaft. Man muss sich allerdings klar machen, für die Zeitgenossen von Carl Philipp Moritz war so ein Ansatz revolutionär. Man darf nicht vergessen, zur Zeit, als Moritz geschrieben hat, gab es in Deutschland noch Hexenprozesse. In der Schweiz wurde die letzte Hexe 1782 hingerichtet. Aufklärer wie Denise Diderot saßen für ihre Schriften im Gefängnis. Hauptgrund, es wurde ihnen unterstellt, sie würden Zweifel an der Existenz Gottes verbreiten und noch schlimmer, sie könnten an der Autorität der Kirche rütteln. Voltaire und Rousseau wurden ebenfalls verfolgt. Nur zur Illustration der gesellschaftlichen Umstände, die es damals gab, eine Begebenheit in Frankreich zur selber Zeit, da hat ein junger Mann im Suff eine Heiligenstatue auf einer Brücke beschädigt, hat er irgendwas abgebrochen. Daraufhin wurde seine Wohnung durchsucht, darin wurde ein Buch gefunden, in dem die Existenz Gottes geleugnet wurde. Dem Mann wurde der Prozess gemacht, er wurde zum Tode verurteilt, aber das war natürlich fast zu milde. Und die Strafe sah dann so aus, zunächst sollten ihm die Beine zerquetscht werden, dann sollte ihm die Zunge herausgerissen werden und dann wollte man ihm die Gnade erweisen, ihm den Kopf abzuschlagen. Also das war durchaus das geistige Klima im 18. Jahrhundert, also nur mal zu sehen, was das für Verhältnisse waren, in denen er geschrieben hat. Aber zurück zum Roman. Wie kam Moritz zu dieser Form der Betrachtung? Was veranlasst den Autor, einen 500-Seiten-Roman über die ersten 20 Lebensjahre eines Unterprivilegierten zu schreiben? Darin liegt die andere Besonderheit des Anton Reiser, denn eigentlich ist der Roman ja die Autobiografie des Carl Philipp Moritz, daher auch die Kenntnis der vielen Details, bei denen man sich fragen könnte, wie kommt jemand auf so eine Geschichte? Die Forschung hat nachgewiesen, dass die Fakten in Moritz Beschreibungen weitgehend zutreffen, alle Personen und Orte stimmen. Doch daraus ergibt sich die nächste Frage, warum sagt Moritz nicht einfach, das war mein Leben und wählt stattdessen die Form eines Romans, also des Erfundenen? Die Antwort ist nicht etwa, dass ihm vielleicht seine Herkunft peinlich war. Immerhin hat er es in seinem kurzen Leben ja zum Universitätsprofessor gebracht. Sein Roman ist auch nicht eine Art von Selbsttherapie, so wie es sie manchmal gibt. Es gibt ja heute zahllose Literatur, wo irgendwelche Leute Selbsterfahrungen schreiben, wie sie Krankheiten überwunden haben, all so etwas. Also es ist keine Selbsttherapie, sondern Moritz, das ist der Grund, warum er den Roman schreibt. Er distanziert sich von seiner eigenen Person und objektiviert sie dadurch. Er geht an sie heran wie ein Wissenschaftler. Anton Reiser ist ein Fallbeispiel, keine eitle Selbstbespiegelung. Es mag trotzdem für den Betrachter merkwürdig sein, dass Moritz nicht eine wissenschaftliche Abhandlung schreibt, sondern einen Roman. Doch damals gab es noch kein wissenschaftliches Forum für das, was Moritz die Erfahrungsseelenkunde nennt. Die Literatur war damals auch die Bühne, auf der philosophische und psychologische Themen verhandelt wurden. Es entstand damals eine ganze Gattung von Bildungs- und Erziehungsromanen. Die bekanntesten waren von Christoph Martin Wieland, der Agathon, oder von Goethe, Wilhelm Meister. Die Hauptfiguren machen in diesen Büchern die ganzen Probleme durch, die es damals zu verhandeln gab. Wie stellt sich das Individuum zur Gesellschaft? Wie kann es selbst zur sittlichen Reife kommen? Da werden die Helden auf Reisen geschickt, müssen sich durch Kriege oder persönliche Katastrophen schlagen. Aber auch hier ist der Anton Reiser anders. Die Helden der Bildungsromane agieren oft im antiken Griechenland. Ihre Leiden und ihre Freuden sind in einer fernen Welt angesiedelt. Der Autor lässt sie wie in einem Experimentierkasten in die verschiedenen Situationen laufen und lässt sie in ihnen lernen. Der Roman ist hier eine Versuchsanordnung für philosophische Thesen. Das spricht nicht gegen diese Werke, aber es macht sie abstrakter. Die Konflikte sind künstlich erzeugt, um hinterher zu einem Ergebnis zu kommen. Auch wenn ein Roman nicht in der Antike spielt, so ist er meist in Adels- oder höheren Bürgerkreisen angesiedelt, so wie der Goethes Wilhelm Meister. Anton Reiser dagegen spielt in der Unterschicht. Dauernd geht es darum, dass nicht genügend Geld im Haus ist, der Junge muss um seine Bildung kämpfen, der Schulbesuch ist ein soziales Privileg, selbst an brauchbarer Kleidung fehlt es dem jungen Anton. Die Schilderung seiner Armut hat jedoch nicht das Ziel, soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern. Moritz geht es vielmehr darum, die Wirkung von Benachteiligungen auf die Psyche auszuloten. Anton findet zum Beispiel kaum Freunde, denn, ich zitiere wieder, die Scham wegen seiner armseligen, schmutzigen und zerrissenen Kleidung hielt ihn zurück, dass er es nicht wagte, einen glücklicheren Knaben anzureden. So ging er fast immer traurig und einsam umher, weil die meisten Knaben in der Nachbarschaft ordentlicher, reinlicher und besser wie er gekleidet waren und nicht mit ihm umgehen wollten. Und die, die es nicht waren, mit denen mochte er wieder wegen ihrer Liederlichkeit und auch vielleicht aus einem gewissen Stolz keinen Umgang haben. Moritz musste einige Kritik dafür einstecken, dass er seinen Roman in den unteren Schichten der Gesellschaft ansiedelte. Damals waren die meisten Leser andere Kost gewöhnt. Sie wollten Literatur, die auf ihre Zielgruppe, wie man heute sagen würde, zugeschnitten war. Ein Rezensent der Gothaischen Zeitung kritisiert: Was wir an seinem Plane auszusetzen haben, ist der Stand und die Situation, worin er seine Helden geboren werden und aufwachsen lässt. Da der Herr Moritz doch für Leute schreibt, die lesen, das heißt nicht für Handwerk und dergleichen, so hätte er auch für Szenen sich hüten sollen, deren Details seinen Lesern statt Teilnahme Langeweile erregen müssen. Heute dagegen sind wir ganz froh über diese Schilderung, denn es gibt nur wenig Zeitdokumente aus dem Leben der unteren Klassen. Moritz aber beschreibt genau, wie es zuging bei den Handwerkern, wie sie gegessen haben, wie sie zu Fuß gereist sind, was ein Stück Brot kostet, all das steht da drin. Allerdings muss man anfügen, der Rezensent hat natürlich in einem Punkt recht. Die Leser des Anton Reiser, die kamen nicht aus der Schicht wie sein Autor. In der Mitte des 18. Jahrhunderts konnte nur ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland lesen und schreiben. Was Moritz' Bedeutung ausmacht, ist nicht seine Kritik an religiösen Strömungen der Zeit. Das, was er im Anton Reiser als Analyse einer psychologischen Entwicklung vorführt, wäre mit jedem anderen Fall auch zu machen. Sein Interesse gilt der allgemeinen Funktionsweise des menschlichen Denkens und Handelns. Moritz gründet deshalb auch die erste psychologische Zeitschrift, das Magazin zur Erfahrung Seelenkunde. Das ist übrigens nachgedruckt bei Greno, man kann es in Bibliotheken noch finden. Ist eine ziemlich interessante Fallsammlung, sehr spannend zu lesen. Ein Blick ins 18. Jahrhundert mit einem echt wissenschaftlichen Blick auf die psychischen Entwicklungen von Leuten. Also das sind Aufsätze mit Titeln wie Genesungsgeschichte eines Jünglings von einem dreimonatlichen Wahnwitz oder Geschichte einer merkwürdigen Krankheit in Rücksicht auf den damaligen Seelenzustand des Kranken oder sonderbare Gemütsbeschaffenheit eines alten Mannes, der sich einbildet, dass er geschlachtet werden solle. Moritz besucht Gefängnisse und Irrenhäuser und prangert dort unhaltbare Zustände an. Er wirft Fragen auf, ob manche Verbrecher nicht eher Opfer sind, weil sie durch soziale Umstände zu ihren Taten kommen. Das sind Gedanken, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Eingang in unser Rechtssystem gefunden haben. Moritz leistet hier unschätzbare Pionierarbeit. Er agiert hier ganz im Sinne der Aufklärung als Wissenschaftler. Aber sein Interesse geht weiter. Er sieht auch die Probleme, denn vieles lässt sich nicht deuten. Nicht allein die Vernunft bestimmt den Menschen, gerade aus seinen religiösen Erfahrungen heraus, weiß er, wie sehr das Denken durch Einbildungen, durch reine Vorstellungen der Fantasie geprägt ist. Er untersucht Träume und verfasst Schriften über die griechische Mythologie. Was könnte man meinen? Man sieht den jungen Freud vor sich und der hat ziemlich dasselbe gemacht. Ich will ein bisschen über die Aufklärung sprechen, weil er einer der vorzüglichen, wie man im 18. Jahrhundert sagt, Protagonisten dieser Aufklärung war einer, der eben nicht so im Rampenlicht steht, wie das andere, wie Lessing und so weiter tun. Aber ich möchte hier nochmal einfach auf das gesamtintellektuelle Klima dieser Zeit aufmerksam machen. Das 18. Jahrhundert ist geistesgeschichtlich sicher eine der spannendsten Zeiten. Unser ganzes Staats- und Rechtssystem basiert auf den damals entwickelten Gedanken. Kein bürgerliches Gesetzbuch ohne die Philosophie Kants, kein bürgerlicher Freiheitsbegriff ohne Rousseau. Und was wir an der Natur heute so schätzen, die Unberührtheit, die Stille, ihre schöpferische Kraft, das haben sich kluge Köpfe vor über 200 Jahren ausgedacht und in unseren Vorstellungskanon eingereiht. Dass die Natur einen Wert an sich haben könnte und deshalb zu schützen sei, ist ein Gedanke, der in der Romantik entwickelt wurde. Das ist der Bezug zu heute. Deshalb lohnt es sich auch, darauf einen Blick zu werfen, gerade weil die philosophischen Probleme von damals noch die von heute sind. Der Unterschied ist wohl eher die Gewalt der geistigen Umbrüche, die es damals gegeben hat. Und vielleicht sind deshalb auch die Probleme, die behandelt wurden, noch so grundsätzlicher Natur. Was ist die Grundlage unserer Erkenntnis? Was ist die Grundlage unserer Moral? Was ist überhaupt die Position des Menschen in der Welt? Es herrscht damals der Absolutismus. Könige und Fürsten herrschen nach Gutdünken. Eine Kontrolle durch die Regierten ist nicht vorgesehen. Der Herrscher ist eingesetzt von Gottes Gnaden. Jeder Mensch wird in seine gesellschaftliche Rolle hineingeboren. Der Sohn des Bauern wird wieder Bauer, der des Knechts wohl wieder Knecht und der Sohn des Fürsten wohl wieder Fürst. Die Ordnung in der Gesellschaft war festgefügt. Es gab zunächst überhaupt kaum Gedanken, daran zu rütteln zu wollen. Immerhin gibt es selbst heute noch Erbmonarchien in Europa und der Aufklärung sei Dank, dass diese Monarchen nicht mehr viel zu sagen haben. Karl Philipp Moritz war übrigens kein Sozialrevolutionär. Er hat analysiert, aber er hat keinen Umsturz des Systems gefordert. Die weltliche Struktur der Macht war also klar gegliedert und unangreifbar. Flankiert und begründet wurde diese Machtverteilung ideologisch von der Kirche. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben den absoluten Machtanspruch des Adels unterstützt. Davon hatten beide was. Der Herrscher bekam eine höhere göttliche Weihe. Sein Anspruch war nicht nur dynastisch, sondern durch göttlichen Willen begründet. Die Kirche hat dadurch wiederum selbst an Bedeutung gewonnen, denn sie war damit Teil des Machtsystems. Manchmal traten Staats- und Kirchenmacht in Personalunion auf. In Salzburg gab es zum Beispiel einen Fürstbischof. Wer sich publizistisch äußern wollte, unterlag der Zensur. Grotesker Auswuchs waren die obligatorischen Widmungen der Werke an den jeweiligen Provinzpotentaten, hier in Deutschland zumindest. Die Widmung eines Romans im 17. und 18. Jahrhundert konnte also folgendermaßen aussehen. Ich zitiere aus einem Roman, der damals sehr populär war. Dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Johann Georgen Erbprinzen der Kur und Herzogen zu Sachsen. Es folgen dann 5 Zeilen mit weiteren Herrschaftsbezirken, darunter auch der gefürstete Graf zu Henneberg. Dann kommt die eigentliche Huldigung, lautet folgendermaßen: Durchlauchtigst großer Prinz, ein himmelhoher Geist, den das Verhängnis hat zur Majestät geboren, den selbst der Sternenprinz ein Bild der Götter heißt, den Gott zum Abilar des Regiments erkoren, der wird durch Mühe und Kunst der Menschen nicht erweckt. Die hohe Bildungskraft der Mutter aller Sachen hat diesen Heldenstern bestimmt und angesteckt. Es geht jetzt noch 5 Seiten so weiter, auf denen der Durchlauchtigste dann mit griechischen Göttern und Helden gleichgesetzt wird, die dann die Huldigung endet dann folgendermaßen. Und also wirst du nicht dies Wenige, er meint damit seinen Roman, verschmähen, was dir dein Sklave hier in Demut überreicht. Kommt dann noch mehr, das geht länger, endet dann in Untertänigkeit zu sterben und zu brennen, wird mir ein Funken nun von deiner Huld zuteil, so werd ich bis zur Gruft mit untertänigst nennen, euer Kurprinzlichen durchlaucht. Dir treu, gehorsamst und demütigst ergebener Knecht. Gezeichnet H.A.V.Z.U.K. Also nicht mal seinen Namen wagt der gute Mann auszuschreiben. Auch Lessing musste noch solch derart absurden Huldigungen seinen Werken beigeben. Ich glaube, es könnte sich heute keiner mehr vorstellen, dass man einem Herrn Kretschmann oder einer Frau Merkel irgendwas widmen würde in dieser Form. Also es zeigt, in was für einer geistigen Welt damals eben gearbeitet wurde. Dass ein Schriftsteller ein unabhängiger Mensch ist, dass sein Werk für sich steht und die Kunst ein selbstständiges Gut jenseits staatlicher Macht zu werten sei, das ist eine Vorstellung, die von Schriftstellern wie Goethe, Schiller und Moritz entwickelt worden ist. Hergé Nicole bedeutete auch die Emanzipation der Kunst gegenüber staatlicher und kirchlicher Macht. Einer der wichtigsten Texte der Ästhetik stammt eben von Carl Philipp Moritz, der Titel über die bildende Nachahmung des Schönen. Die geistige Grundlage für die Arbeit von Moritz war sicher die Aufklärung. Durch die Aufklärung wurde die bisherige Gesellschaftsordnung völlig in Frage gestellt. Wenn postuliert wird, dass jeder Mensch, egal welcher Herkunft, sich seiner eigenen Vernunft bedienen kann, dann unterminiert das die Deutungshoheit jeder staatlichen wie religiösen Macht. Aufklärung betrachtet den Menschen als Individuum, das selbst in der Lage ist zu fragen, was ist gut, was ist böse, was ist Gerechtigkeit. Kant formulierte es in seinem berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung? Ich zitiere das auch nochmal, kann man glaube ich nicht oft genug sagen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ganz lustig, Heiner Geißler hat den Anfang dieses Zitates auch bei der Schlichtung zu Stuttgart 21 zitiert. Also das ist durchaus noch zur Aktualität dieser Passage zu sagen, weil ich glaube, er selbst hat diesen Schlichtungsprozess als einen Aufklärungsprozess im eigentlichen Sinne betrachtet, ein Wiederaufleben dessen, was Kant da eigentlich geschrieben hat, so für notwendig hielt. Also das ist nur mal so zur Aktualität solcher Texte. Wenn sich jeder selbst diese grundsätzlichen Fragen stellen kann und sich natürlich dazu auch die entsprechenden Antworten überlegen kann, dann ist das ein Angriff auf diejenigen, die bisher das Monopol auf die Beantwortung dieser Fragen hatten. Die Französische Revolution ist ein Beispiel dafür, dass die möglichen Antworten auf grundsätzliche philosophische Fragen durchaus gravierende praktische Konsequenzen haben können. Ich glaube, man kann sagen, dass die Aufklärung die philosophische Richtung ist, auf die sich alle Folgenden beziehen. Das meiste, was nach ihr kam, war entweder eine Weiterentwicklung oder ein Reflex, eine Gegenbewegung zu ihr. Um die Aufklärung aber herum kam wohl keiner mehr. Ich möchte noch kurz den Blick auf eine Bewegung richten, die im 18. Jahrhundert zum ersten Mal auftaucht und die auf ihre Weise auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklungen in diesem Jahrhundert ist und auch Teil der Aufklärung war. Mitglieder waren zum Beispiel Carl Philipp Moritz, George Washington, Mozart, Friedrich der Große, Lessing und viele, viele, viele mehr. Eigentlich so ziemlich die gesamte intellektuelle Elite des Jahrhunderts. Ich spreche von den Freimaurern. Freimaurer waren eine Gemeinschaft, die sich selbst auf den biblischen Baumeister Hiram und auf die Bauhütten des Mittelalters zurückführt. Ihr Ursprung bleibt letztlich im Dunkeln, ihre Riten sind geheim, ihre Symbole stammen aus der Maurerzunft, Zirkel, Winkelmaß, Kelle. Entscheidend ist ihre intellektuelle Botschaft. Die Freimaurer stehen für Toleranz und Humanität. Mitglied in einer Freimaurerloge kann fast jeder werden, einzige Bedingungen sind, der Bewerber muss an ein höheres Wesen glauben und ein freier Mann von gutem Ruf sein. Die Logen sind offen für Katholiken, für Protestanten wie auch für Juden. Sozial werden ebenfalls kaum Unterschiede gemacht. Adlige und Bürgerliche kommen hier zusammen, mittellose Künstler und Staatsoberhäupter. Logen gibt es in ganz Europa, vor allem auch in Amerika. Alle Brüder, so nennen sie sich, die fühlen sich miteinander verbunden, nationalstaatliche Grenzen gibt es für sie nicht. Es klingt nach Subversion und in gewissem Sinne war es das auch. Die Freimaurer haben stets betont, dass sie keine politische Vereinigung seien, doch wer im Geheimen tagt und nicht verrät, wer seine Mitglieder sind, macht sich automatisch verdächtig. In manchen Staaten wurden die Freimaurer deshalb verfolgt, der schärfste Gegner war stets die katholische Kirche, was eine Zeit lang allerdings noch nicht einmal katholische Bischöfe daran hinderte, Freimaurer zu werden. Es ist sehr schwer einzuschätzen, welche gesellschaftlichen Prozesse direkt durch die Freimaurer ausgelöst wurden. Allerdings ist klar, seine Bewegung, in der sich fast die gesamte intellektuelle Elite einer Zivilisation versammelte, nicht ohne Wirkung ist. Man denke nur an das Motto der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist eindeutig das Vokabular der Freimaurer. Der Grund, warum ich die Freimaurer erwähne, ist, dass sie ganz typisch für diese Zeit sind. Sie vertreten Werte der Aufklärung. Sie kommen allerdings selbst im Gewand einer mythischen Gesellschaft daher. Sie stehen für das Licht der Erkenntnis, hüllen aber ihre Arbeit in ein unergründliches Dunkel. Sie bieten ein herrschaftsfreies Diskussionsforum, müssen aber peinlich darauf achten, dass nichts nach außen dringt. Karl Philipp Moritz hat auch Texte für und über Freimaurer verfasst und damals, wie vielleicht auch heute von unschätzbarem Wert war, die Freimaurer hatten ein Netzwerk. Moritz bekam Empfehlungen und konnte hilfreiche Kontakte aufbauen. Die neue Freiheit im Denken warf natürlich Probleme auf. Wenn die bisherigen Grundlagen der Erkenntnisse erschüttert wurden, was sind dann die neuen? Wenn die Moral auf eine neue Grundlage gestellt wird, das soll dann mit den realen Strukturen geschehen, die in diesen Grundlagen im Wege stehen. Sprich, wie soll ein neuer Staat aussehen? Die Aufklärung hat viele neue intellektuelle Baugruben aufgerissen, aber diese mit tragfähigen Konstruktionen zu füllen, war eine äußerst schwierige Aufgabe. Als die Grube mal aufgerissen war, war auch die alte Sicherheit verloren. Denn immerhin, egal wie die Verhältnisse auch waren, sie waren klar strukturiert. Man konnte sich in ihnen zurechtfinden. Allein die Religion war zuständig für Fragen der Moral und die Auslegung übernahm der ortsansässige Pfarrer. Der Fürst war Landesvater und letzte Rechtsinstanz. An seiner Entscheidung gab es nichts zu deuteln. Kurios übrigens, dass die Bezeichnung Landesvater sich heute für die Ministerpräsidenten der Länder immer noch gehalten hat, was mit ihrem verfassungsrechtlichen Rang natürlich überhaupt nichts zu tun hat und völlig absurd ist. Entscheidend für die Aufklärung war, dass sie den Zweifel und die Analyse in den Vordergrund gestellt hat. Probleme wurden Kraft menschlicher Vernunft erkannt und es wurde versucht, die Ursachen der Probleme aufzufinden. Als Werte wurden Toleranz, Freiheit, Humanität postuliert. Was daraus theoretisch wie praktisch folgen sollte, war weit weniger klar. Diesem Spannungsfeld stand eben auch Moritz. Zunächst muss man sagen, die Aufklärer hatten durchaus selbst Probleme mit ihren Erkenntnissen. Voltaire zum Beispiel war einer der schärfsten Kritiker des Christentums. Er konstatiert, die Kirche beschreibt Gott als ein Monstrum, das wir hassen müssen. Zur Begründung schreibt er, Zitat, Gott erschuf die Welt und ertränkte sie dann nicht, um ein reineres Geschlecht hervorzubringen, sondern um sie mit Räubern und Tyrannen zu bevölkern. Und nachdem er die Väter ertränkt hatte, starb er für deren Kinder, allerdings ohne Erfolg, und bestrafte hunderte Völker wegen der Unwissenheit über seinen Kreuzestod, in der er sie doch selber gehalten hatte. Voltaires Kritik am Christentum ist begründet durch das sogenannte Theodizee-Problem, also die Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Wie kann ein Allmächtiger noch nach christlicher Lehre, ja liebender Gott, eine Welt schaffen, in der zahlloses Leid entsteht, in der Kirche selbst Auslöser von Kriegen wird, die das menschliche Elend vervielfachen. Für Voltaire allerdings folgt daraus kein Atheismus, er versucht sogar einen Gottesbeweis. Jedes Werk, das Mittel und Zweck erkennen lässt, kündet von einem Schöpfer, also deutet das Weltall, zusammengesetzt aus Kräften und Mitteln, die alle ihren Zweck haben, auf einen allmächtigen, allwissenden Urheber, das ist eine Wahrscheinlichkeit, der größte Gewissheit zukommt. Also so ein bisschen der ontologische Gottesbeweis. Wenn man einen denken kann und wenn es etwas Methodisches gibt, dann muss es auch den Gott geben dazu. Aber es zeichnet als Voltaire als eben Aufklärer aus, dass er nur von einer Wahrscheinlichkeit spricht. In Fragen der Moral bleibt auch sein Gott wenig hilfreich. Er schreibt, ich will nicht untersuchen, ob der große Baumeister der Welten gut ist, es genügt mir, dass es einen solchen gibt. Großer Baumeister ist im Übrigen auch freimaurerisches Vokabular. Und Voltaires Fazit ist dann, die Frage des Guten und Bösen bleibt ein Chaos, das für den ehrlichen Forscher unentwirrbar ist. Zweifellos eine ehrliche Analyse, Handlungsweisen für den Suchenden in Fragen von Moral und Religion lassen sich daraus direkt jedoch nicht ableiten. Voltaire hat übrigens auch einen Bildungsroman geschrieben, den Candide. Sehr boshaftes und äußerst vergnüglich zu lesendes Werk. Auch Moritz ist trotz aller Kritik nie völlig vom Glauben abgefallen. Selbst die religiösen Schwärmereien der Madame Guyon hat er nie vollkommen verdammt. Er zeigt auch, dass er das quietistische Gedankengut, das für ihn hochgradig zerstörerisch war, nie ganz ablegen konnte. Allerdings war er sich dessen durchaus bewusst. Auch das eine seiner Erkenntnisse, es gibt auch ein Leben im Widerspruch. Eine weitere zentrale Figur für die Aufklärung bleibt ebenfalls nicht ohne Widersprüche, Jean-Jacques Rousseau. Er analysiert sich selbst in seiner Autobiografie, den Bekenntnissen, schonungslos. Er beschreibt in seinem Emile, wie wichtig und prägend die Erziehung der Kinder ist. Allerdings ist Emile eine Kunstfigur, an ihr werden die verschiedenen Thesen durchdiskutiert. Der Anton Reiser ist dagegen eine echte Fallstudie. Rousseaus Instrumentarium ist die Beobachtung und er entwickelt daraus seine Thesen und das mittels seiner Vernunft. Doch gerade der große Analytiker und Thesenschmied Rousseau lehnt die Vernunft als Prinzip ab. Die Vernunft sei schädlich. Auf die Frage, hat der Fortschritt der Wissenschaften und Künste zur Veredelung der Sitten beigetragen, da antwortet er, Luxus, Zügellosigkeit und Knechtschaft sind zu allen Zeiten die Strafe für die hochmütigen Anstrengungen gewesen, die wir gemacht haben, um aus der glücklichen Unwissenheit herauszugelangen, in die uns die göttliche Weisheit versetzt hatte. Allmächtiger Gott, schreibt er weiter, erlöse uns von den Kenntnissen und den unheilvollen Künsten unserer Väter und gib uns die Ungewissheit, die Unschuld und die Armut zurück. Rousseau sagt, die Sittlichkeit sei von Natur aus im Menschen verankert, was wahr, was falsch sei, das sagt allein das Gefühl, nicht der Verstand. Rousseau postuliert einen Naturzustand, in welchem der Mensch gut gewesen sei. Dieser Zustand ist allerdings ein theoretisches Konstrukt, wie er selber schreibt. Er sagt, wer vom Naturzustand spricht, der spricht von einem Zustand, der nicht mehr existiert, der vielleicht niemals existiert hat und wahrscheinlich nie existieren wird und der gleichwohl gedacht werden muss, damit man die Gegenwart richtig begreifen kann. Es klingt widersprüchlich, doch aus diesem gedachten Naturzustand resultiert Rousseaus Freiheitsbegriff aus dem Zustand heraus, der unberührt ist von Einflüssen der Welt, kann der Mensch Gut und Böse voneinander trennen. Rousseaus Überlegungen zur Freiheit beeinflussen dann auch wesentlich Kants Moralphilosophie. Größten Wert legt Rousseau auf die Erziehung des Menschen. Ziel müsse es sein, die Kinder von den schädlichen Einflüssen der Gesellschaft fernzuhalten. Zwänge und Vorschriften sollten bei der Erziehung vermieden werden, damit möglichst viel von den guten, natürlichen Anlagen des Menschen zum Vorschein kommt. Rousseau selbst hat bei der Erziehung seiner Kinder allerdings kläglich versagt. Er hat alle fünf in Findelhäuser gebracht. Vielleicht mag zu viel von ihrem natürlichen Sein zum Vorschein gekommen sein, denn die Kinder waren Rousseau offenbar zu laut und zu teuer. Karl Philipp Moritz ist da anders vorgegangen. Er hatte zwar keine Kinder, aber als Lehrer legte er großen Wert darauf, sich Kindern und Studenten so zuzuwenden, dass er sie als seinesgleichen sah. Auf einer Reise nach England lobte er die Erziehung dort und schreibt, die Eltern, auch von geringem Stande, scheinen hier gegen ihre Kinder sehr gütig und rücksichtsvoll zu sein und nicht so sehr wie bei uns, der Pöbel mit Schlägen und Scheltworten, ihren Geist zu unterdrücken. Offenbar haben auch die Schüler seine Art zu unterrichten geschätzt. Er war wohl ein leidenschaftlicher Pädagoge, wenn auch ein ziemlich unorthodoxer. Ein ehemaliger Schüler schreibt über ihn, er kam gewöhnlich erst gegen drei Viertel und wir versammelten uns dann um ihn als um unseresgleichen. Der größte Sonderling, den ich je gekannt habe. Offenbar hatte er ein originelles Genie und durch seine spielende Lehrart ist er uns nützlich geworden, denn wir lernten durch ihn Geschmack am eigenen Denken und Spekulieren zu finden. Wenn er sich auf dem Katheder der Länge nach hinräkelte und wie aus einem Traume erwachend ein Blatt aus Theokrits Idyllen herausriss, solches einen Auszug nannte, dann an dem Blatte allerhand kraftartige Bemerkungen machte, so war diese theatralische Szene freilich wohl fähig, uns in einer angespannten Erwartung zu halten. Man muss sich vorstellen, Professor Friedrich hier räkelt sich und reißt dann irgendwelche Erwachend, ein Blatt aus Kant oder sonst was heraus. Also war durchaus unorthodox, gerade für die damalige Zeit. Moritz war offenbar insgesamt ein recht skurriler Charakter, hat sich selbst als Hypochonder bezeichnet und er hat es durchaus genossen, sich in seinen Krankheiten zu inszenieren. Anscheinend gab er sich oft als sterbenskrank und er zog eine gewisse Befriedigung daraus, Aufmerksamkeit und Mitleid zu erhalten. Ein Reflex, den er selbst durchschaut hat und auch thematisiert hat, im Anton Reiser kommt es richtig vor. Das Tragische daran war, dass er abgesehen von der Inszenierung tatsächlich ziemlich krank war. Das Kind hätte ihm fast ein Bein amputiert werden müssen. Später wäre er fast an Fieberattacken gestorben und schließlich ist er ja auch früh mit 36 gestorben. Man hat ihn übrigens seziert und dabei festgestellt, dass der über Jahre nur einen funktionierenden Lungenflügel hatte. Also ihm ging es wirklich nicht gut. Leben war für Moritz immer auch ein Stück weit die Inszenierung seiner selbst und das hat er auch selbstironisch eben durchschaut. Anton Reiser beschreibt er fast wie in einem Slapstick-Film, wie der Starkult von Jugendlichen, den gab es damals auch, der richtete sich nur auf ganz andere Personen, und die Banalität des Lebens aufeinandertreffen. Damals war es üblich, dass Freunde sich gegenseitig aus den wunderbarsten Werken hervorgelesen haben. Dazu gehörte Klopstock und das taten sie mit großem Pathos vorzüglich in der Natur und da saß er eben mit seinem Freund Neries unter irgendeinem Baum und dann schreibt er, wenn man erwägt, wie viele kleine Umstände sich ereignen müssen, um das Stillsitzen und Lesen unter freiem Himmel angenehm zu machen, so kann man sich denken, mit wie vielen kleinen Unannehmlichkeiten Neries und Reiser bei diesen empfindsamen Szenen kämpfen mussten. Wie oft der Boden feucht war, die Ameisen an die Beine krochen, der Wind das Blatt verschlug und so weiter. Neries fand einen vorzüglichen Gefallen daran, Klopstocks Messiade Reisern ganz vorzulesen. Bei der entsetzlichen Langeweile nun, die diese Lektüre beiden verursacht und sie doch einander, na, jetzt hängt das Blatt, und sich selber, jeder sich selber kaum zu gestehen wagten, hatten Neries doch noch den Vorteil des lauten Lesens, womit ihm die Zeit verging. Reiser aber war verdammt zu hören und über das Gehörte entzückt zu sein. Im weiteren Verlauf des Romans wird Reiser ein Fall für die sogenannte Theatromanie, also der Leidenschaft für das Theater. Reiser besucht nicht nur Theateraufführungen, er will natürlich gleich Schauspieler werden. Das entspricht auch seinem Geltungsbedürfnis. Endlich schauen alle auf ihn, aus der Anonymität will er heraus ins Rampenlicht. Das Theater hat in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen ungeheuren Aufschwung genommen. Erstmals wurde Shakespeare in Deutschland gespielt, das hat das Theater revolutioniert. Es treten neue deutsche Autoren auf den Plan, Goethe mit seinem Götz von Gerlichingen, Clavigo, Schiller mit den Räubern. Der sogenannte Sturm und Drang gibt dem Theater eine neue und sozialkritische Richtung. Reiser will sich verschiedenen fahrenden Theatergruppen anschließen. Allerdings will er als Schauspieler nicht nur Rollen spielen, Anton will die Charaktere auf der Bühne mit Haut und Haaren schlüpfen. Er will Hamlet nicht nur spielen, sondern eben auch Hamlet sein. Geht natürlich schief. Versucht sich denen anzuschließen, die wollen ihn nicht, er ist todtraurig, also und so geht es immer weiter. Aber was wird dann aus ihm? Der Roman gibt darauf keine Antwort. Er bricht ab, gerade als Anton in die nächste Katastrophe schlittert. Kein Happy End, aber auch kein trauriges. Der Roman endet einfach an einer Stelle des Lebens. Hier wird kein Bildungsideal postuliert wie im Wilhelm Meister. Es ist keine Geschichte mit einem Ziel. Anton ist im Roman nicht mehr zu helfen. Die Hauptfigur des Romans ist vielmehr ein Fallbeispiel, aus dem der Betrachter selbst seine Lehren ziehen kann. Für Anton Reiser ist die Geschichte zu Ende. Für Karl Philipp Moritz ging es nach dem Desaster am Theater natürlich weiter. Im realen Leben hat er sich mit Lehrtätigkeiten mühselig über die Runden gebracht. Mit 23 Jahren wird er Konrektor an einem Berliner Gymnasium. Er arbeitet weiter an verschiedenen Schriften, Grammatiken, ein Logikbuch für Kinder. Moritz ist Vielschreiber, er lebt ja auch davon, deshalb muss er sehr viel abliefern. Er bessert sich das geringe Gehalt als Konrektor auf, offenbar war das damals nicht so viel. Er gründet 1783 mit 27 Jahren eben dieses erwähnte Magazin zur Erfahrung Seelenkunde, eine gewaltige Leistung für den jungen Mann. Später macht er eine Bildungsreise nach Italien, dafür gibt er seine Stelle in Berlin auf, also stürzt sich selbst wieder in der Armut. In Rom aber trifft er Goethe, das ist sein Glück, die beiden verstehen sich gut, Moritz beeinflusst sogar wesentlich das Schreiben von Moritz, von Goethe. Goethe schreibt seine Iphigenie um, aber also macht daraus ein Versdrama. Und Goethe sorgt wiederum für Moritzens gesellschaftlichen Durchbruch. Durch seine Vermittlung wird er Professor in Berlin. Seine letzten Lebensjahre sind seine glücklichsten. Er wird zum Liebling der Salons in Berlin. Er wird auch noch Journalist, Theaterkritiker und Tausendsassa, der trotz ständiger Krankheiten über schier unerschöpfliche Energie zu verfügen scheint. Und er bleibt ein skurriler Mensch. Man erzählt sich über ihn. Mitten in Berlin hält er seinen Kutscher an und sagt, er soll jetzt stehen bleiben, er müsse jetzt eine Stunde schlafen. So Zeug hat er auch gemacht, deshalb war er da so ein bisschen kuriose Figur in Berlin. Außenseiter wird Moritz bis zu seinem frühen Tod bleiben. Wirklich gewürdigt wurde seine Leistung erst sehr spät. Breiteres Publikum hat ihn eigentlich nie zur Kenntnis genommen. Vielleicht habe ich Sie ein bisschen neugierig gemacht. Danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Harald Kirchner. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mich da regeln kann. Naja, es ist etwas kurz, aber ich könnte das tun, was hier mal einer der Referenten einer früheren Reihe gemacht hat. Der ist hier hochgestiegen und hat dann von unten eine Taschenlampe gehalten und einen Schatten geworfen und Platons Höhlengleichnis so verkörpert. Also Sie sehen, wir hatten hier schon richtige Theateraufführung, aber ich werde mich doch lieber nicht regeln. Nun denn, vielleicht haben Sie ganz tolle Fragen an Harald Kirchner, die ihn zum Räkeln bringen über Anton Reiser und Karl Philipp Moritz. Dann mal raus. Und wenn Sie keine haben, mache ich mal die erste und frage Sie, wer hat es denn gekannt? Wer kennt Karl Philipp Moritz? Wer kennt den Anton Reiser von Ihnen? Immerhin einer von 357 geschätzten Gästen. Das ist doch eine gute Quote für solch einen altes Buch. Ja, wäre die Antwort immer so ausgefallen?
Also wie gesagt, er hatte in Berlin tatsächlich einen Kultstatus zu seinen Lebzeiten, aber dann ist er wirklich in Vergessenheit geraten und eigentlich erst wieder im 20. Jahrhundert wieder aber eher einer germanistischen Öffentlichkeit aufgefallen. Die hat ihn dann hoch gelobt und das führte dann eben zum Beispiel zu einer Renaissance, eben des Nachdrucks seiner Schriften, unter anderem eben dieses Magazins zur Erfahrung Seelenkunde, das nie seit der tatsächlichen Publikation im 18. Jahrhundert wieder aufgelegt worden war. Und das gab es dann in einer kompletten Schmuckkassette wieder zu kaufen, also das war recht erstaunlich. Erst jetzt ist in der anderen Bibliothek seine italienische Reise wieder rausgegeben worden, die sich im Übrigen wirklich lohnt zu lesen. Also insofern ist er tatsächlich als Außenseiter und Wegbereiter zu bezeichnen, weil er einerseits tatsächlich in der Zeit, in der er gelebt hat, Furore gemacht hat, aber dies nicht nachhaltig wirkte. Also ein Freud bezieht sich auch nicht auf ihn, obwohl teilweise das Vokabular daraus aus Moritzschen Formulierungen stammt, wobei man sagen muss, es lag auch ein bisschen in der Luft. Rousseau hat ja Ähnliches gemacht, nur diese tatsächliche Form der Analyse, diese Mixtur aus Selbstbespiegelung und aus der pietistischen Schulung heraus der Selbstanalyse, das war ein Unikum. Und auch in der Psychoanalyse geht es ja oft auch um Selbstreflexion und Nachdenken, Analysieren aus sich selbst. Also das ist schon so eine Bewegung heraus, die sozusagen das Instrumentarium aus dieser Religionsdisposition nimmt und sie dann verwissenschaftlicht.
Weiß man, ob Freud ihn kannte? Kannte also er dieses Magazin?
Er erwähnt ihn wohl nicht.
Was nichts heißt.
Was nichts heißt. Ja. Freud erwähnt auch nicht Nietzsche. Und den
das
muss
heißt
er
schon was,
haben,
ja. Ja.
Aus dem schöpft er ja nur auch. Ne?
Das aktives Nicht-Hingucken, ja. Aber wo ist dieser Sprung zu sehen? Also Das eine ist die Seelenerforschung, um Gott näher zu kommen letztendlich und ein gottgefälligeres Leben zu führen und so weiter. Und das andere ist, das ja ohne Gott zu tun. Ist der Anstoß, okay, in der ja, nicht besonders schönen Kindheit zu sehen, ja, kann man wohl so sagen, aber wo ist das andere der Methode?
Das andere der Methode ist, ich glaube, dass es am Anfang, er entwickelt ja viel, also sein Schreiben ist nicht ganz kontinuierlich, also er entwickelt sehr stark einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Insofern ist er sozusagen der Empiriker seiner selbst, indem er sich betrachtet. Das ist das Neue daran. Natürlich lag in der Luft intellektuell dieses Analysieren und zwar jenseits der eigenen persönlichen Befindlichkeit. Der tatsächliche Konnex bei ihm, dass es umschlägt, ist tatsächlich, dass es ihm in seinem Leben einfach dreckig ging und diese Religion ihm kein Schutzboot, sondern eher zu seiner Zerstörung beitrug. Es gibt ein anderes Beispiel, Johann Heinrich Jung-Stilling ist ganz ähnlich gelagert, auch in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, pietistischer Schriftsteller, eigentlich die erste literarische Autobiografie, lustigerweise von Goethe zum Druck befördert, also ist alles in derselben Zeit, nur dem ging es gut. Also sozusagen seine Eltern mochten ihn und der hatte zwar auch nichts zu beißen und ging es dreckig, aber es war nicht so, dass seine Religion ihn quasi zerstört hat. Und deshalb konnte der damit leben, wurde zum Erbauungsschriftsteller und hat eine insofern ungebrochene Biografie. Also der Begriff ist schon der gebrochenen Biografie, die damals eben auch literarisch Furore machte. Also der Roman hat meist den gebrochenen Held, also es ist dieses Zusammenwirken aus einer zeitlichen, geistigen Aufbruchsstimmung, die dieses hervorbrachte und gleichzeitig eben die persönliche Lebensgeschichte und Disposition von Moritz. Also ich denke, so kann man es deuten.
Wenn wir diese literarischen Formen dort zum ersten Mal sehen, wann begann man mit dem Tagebuchschreiben und veröffentlichen?
Also das ist ganz interessant, weil Moritz fußt eigentlich auf einer alten pietistischen Tradition. Also die haben ohne Unterlass ihre Lebensgeschichten aufgeschrieben, die haben ihren Bußkampf aufgeschrieben. Also eine richtige Tradition pietistischer Erbauungsliteratur, die eben diese Selbstbespiegelung, diese Selbstanalyse bis hin eben zu ihrem eigenen Erweckungserlebnis tradiert haben. Also das gibt es relativ früh, fängt eigentlich schon im 17. Jahrhundert, im frühen 17. Jahrhundert an. Also das ist, also da wirkt die eigentlich pietistische Tradition bei Moritz fort. Also er führt die mit umgekehrten Vorzeichen fort. Und ich meine, die erste literarische Autobiografie eben auch Johann Heinrich Jung-Stilling, ein Pietist, der das gemacht hat. Also insofern ist da durchaus aus dieser religiösen Strömung eine intellektuelle Herausforderung.
Ach. Wir haben eine Frage. Ja, bitte. Also, ich wiederhole es nochmal für die Aufnahme. Hat der Pietismus sozusagen ihn zum Außenseiter gemacht? Ja, das ist die, glaube ich, die Frage.
Also sagen wir mal so, sein Reflektieren des Pietismus und das Infragestellen, das Heraustreten aus dieser religiösen Spirale hat ihn zum Außenseiter gemacht. Er hat sich auch teilweise seltsam verhalten, aber bekannt wurde er natürlich durch seine Schriften. Wenn er einfach nur ein Jugendlicher gewesen wäre, der ein bisschen seltsam war, wäre er untergegangen, hätte kein Mensch jemals von ihm Notiz genommen. Er war Außenseiter. Und also sozusagen der Außenseiter wird ja erst dann zum Außenseiter, wenn er überhaupt eine Form der Wahrnehmung hat, weil sonst gibt es ihn ja schlicht gar nicht, er geht unter. Aber er war literarisch gesehen und als Person an sich, insofern durch die Biografie, es war der Pietismus, der ihn zu dem gemacht hat, und vor allem der Quietismus, also diese Sonderform, und sein Heraustreten aus selbigen, das hat ihn zum Außenseiter gemacht letztendlich. Und seine etwas kuriose Lebensführung. Also er hat ständig seine Stellungen gewechselt, hat es gerade mal geschafft, irgendwie eine Anstellung zu finden. Da fand er die aber irgendwie langweilig und hat dann was anderes gemacht. Also man denkt, um Gottes Willen, der Mann, gerade mal geht's wieder und dann stürzt er sich ins nächste Abenteuer. Also es ist beides. Er war ruhelos, weil er eben diese Geborgenheit, die die Religion ihm einerseits geboten hat, der Intellektuellen immer negiert hat, weil er sagte, die funktioniert nicht, sie richtet ihn eher zugrunde. Und aus diesem Zwiespalt heraus hat sich seine eher besondere Lebensführung und auch Schreibweise herausgebildet. Wenn man den Anton Reiser liest, das ist ganz kurios, einerseits todtraurig, dann wieder urkomisch. Also ein sehr, sehr seltsam zu lesendes Buch, sehr ironisch, also wie der selbstsezierisch mit sich umgeht, das ist schon bemerkenswert. Das hat sonst kaum einer gemacht. Also es gibt Autoren, die sagen, dieses wirklich Selbstsezieren gibt es zum Beispiel bei Thomas Bernhardt wieder, der in solcher Weise mit sich umgegangen ist. Also das war schon das, was ihn auch zum Außenseiter gemacht hat, der Umgang mit sich selbst.
Hyperaktiv, meinen Sie, würde man heute sagen? Würde man das sagen?
Ich weiß nicht, ob der hyperaktiv war, war zumindest energiegeladen. Ruhelos. Ruhelos kann man mit Fug und Recht sagen. Also er ist nach England gegangen, hat seine Stellung aufgegeben, hatte eigentlich nichts, war fußkrank, aber wie reiste er zu Fuß, selbst wenn ihm eine Kutsche zur Verfügung gestanden hätte. Also er war schon auch ein seltsamer Kauz.
Schade, dass man heute nicht in aller Ehren ruhelos sein kann, sondern immer gleich hyperaktiv ist. Nun gut, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich sagen, setzen wir unseren Bußkampf nächste Woche fort und hören etwas über Adolf Loos, einen Architekten. Ihnen wünsche ich zum erfolgreichen Führen des Bußkampfes in der Zwischenzeit noch ein gelingendes Ansammeln reicher Sünden, damit Sie was zum Kämpfen haben. Herzlichen Dank, Harald Kirchner.
Schönen Abend. Danke Ihnen.